Ja, lieben Geschwister, bevor wir jetzt gleich auf die Predigt hören, die ich überschrieben habe, ein Licht geht auf, möchte ich zur Einleitung ein Lied vorspielen und ich möchte noch einen Videoclip zeigen und ich muss sagen, wirklich nicht nur für Kinder.
ganzen Mädchen. Morgen ist schon Heiligabend. Gestern hat Papa der Familie einen großen Weihnachtsbaum geholt. Und Mama hat versprochen, dass sie mit dem Schmücken helfen darf. Ein Geschenk für Mama und Papa hat sie abgenommen. Schoßsterne, wie man das Fest sein kann. Pauline hat sie in der Kinderstube erfüllt und zu Hause sofort unter ihrem Bett versteckt. Da schaut Mama bestimmt nicht hin. Denkt sie vergnügt. Die ersten Plätzchen sind fertig und Pauline will natürlich gleich probieren. Die Sternplätzchen schmecken prima. Und auch die Tannenbäume sind super lecker. Papa und Mama lachen. Und Papa sagt, wenn du hier fertig bist, holen wir zusammen die Weihnachtsrinde auf den Dachboden. Pauline hüpft auf und runter. Sie weiß gar nicht, über was sie sich am meisten freuen soll. Am Weihnachten ist einfach alles prima. Und das Schönste vom Schönen ist, dass sie am Heiligabend zur Weihnachtskinderschule gehen kann. Auch alle ihre Freunde werden kommen. Die Kinderstundenlehrerin erzählt natürlich die Weihnachtsgeschichte. Außerdem wollen sie zu erzählen, basteln und Ratespiele machen. Und zum Abschluss erhält jedes Kind ein kleines Geschenk. Abends im Bett betet Pauline, Herr Jesus, danke, dass ich so viele schöne Sachen machen darf. Amen. Am nächsten Morgen macht Pauline schon früh auf, denn heute ist endlich Heiligabend. Beim Frühstück kann sie von lauter Vorfreude nicht still sitzen. Pauline, jetzt hast du aber genug gezappelt. Mama schaut sich schnell um uns herum. Papa und ich sind gleich fertig mit Frühstücken und du hast noch kein einziges Mal in dein Brötchen gebissen. Doch Paulina hat keinen Hunger. Statt zu essen, kribbelt sie auf ihrem Stuhl vor und zurück. Vor und zurück. Bis sie das Gleichgewicht verliert. Der Stuhl fällt mit lautem Krach nach hinten um und Pauline schlägt mit dem Kopf auf den Stein. Au, aua, schreit sie und fängt an zu weinen. Aua, Mama, mein Kopf. Mama nimmt Pauline in den Arm und streichelt ihr sanft übers Haar. Papa sieht sich die Bäuerin im Kopf ganz genau an. Wir müssen ins Krankenhaus fahren. Vielleicht hast du eine Gehirnerschütterung. Da muss Pauline noch mehr weinen, denn ins Krankenhaus will sie auf keinen Fall. Schon gar nicht an Heiligabend. Aber Papa holt bereits das Auto aus der Garage, während Mama ein paar Sachen für Pauline einpackt. Im Krankenhaus wird Pauline von einer netten Ärztin untersucht. Sie muss sich auf einen Stuhl setzen und sagen, wo es am meisten wehtut. Mein Kopf tut gar nicht mehr so schlimm weh, sagt Pauline ängstlich. Ich glaube, ich kann schon wieder nach Hause. Die Ärztin lächelt freundlich, schüttelt dabei auf den Kopf. Du hast eine Gehirnerschütterung und musst zur Überwachung eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Pauline bekommt einen großen Schreck. Aber das geht doch nicht, schottert sie. Heute ist Heiligabend und da muss ich zur Weihnachtskinderstunde gehen und Geschenke auspacken und Plätzchen essen und sie muss wieder weinen. Die Ärztin nickt verständnisvoll, doch sie sagt, dein Kopf ist ziemlich hart aufgeschlagen. Wir sollten deshalb schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und das geht nur hier im Krankenhaus. Mama nimmt Pauline in den Arm. Ich denke auch, dass es besser ist, wenn du hier bleibst. Na schon. Papa und ich begleiten dich auf dein Zimmer, okay? Pauline wischt sich die Tränen ab und nimmt. Na gut. Eine Krankenschwester nimmt Pauline in ein Zimmer, in dem sie zwei Antibiotika in der Bett liegen. Sie schaut Pauline neugierig an und Pauline schaut neugierig zurück. Guck mal, sagt die Krankenschwester freudig. Das da hinten am Fenster ist dein Bett. Dort kannst du dich hinlegen und es dir gemütlich machen. Und vorne im Bett liegt Lotte. Sie hat sich gestern den Arm gebrochen. Und in der Mitte liegt Sophie, die sich auch schlimmer aufgeschossen hat. Hallo, sagt Pauline schüchtern. Hallo, antworten die beiden Mädchen. Pauline zieht ihren Schlafanzug an und legt sich ins Bett. Mama und Papa setzen sich zu ihr, halten ihre Hand und danken Gott, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Dann fängt Papa an, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Schließlich ist er heute Heiligabend, sagt er. Pauline kuschelt sich in ihr Kissen und lauscht gespannt. Auch Lotta und Sophie hören zu, dass Papa von Herrn Jesus erzählt, der auf die Erde kam, weil er uns so lieb hat. Daran erinnern wir uns an Weihnachten, erklärt Papa die drei Mädchen. Und wisst ihr was? Jesus lag nicht in so einem schönen, weichen Krankenhausbett wie ihr, sondern in einer harten, schmutzigen Futterkrippe. Dort gab es keinen geschmückten Baum und keine leckeren Plätzchen, um seine Geburt zu feiern. Pauline setzt sich im Bett auf. Dann brauchen wir das auch alles nicht. Stimmt's, Papa? Ganz genau, Papa. Wir können auch hier im Krankenhaus Weihnachten feiern und daran denken, dass der Herr Jesus auf die Erde kam. Dazu brauchen wir keine Plätzchen und keine Geschenke. Mit ihm haben wir alles, was wir brauchen. Ob Lotta und Sophie das auch alles schon wissen, überlegt Pauline. Sie nimmt sich vor, den beiden Mädchen noch mehr Geschichten aus der Bibel zu erzählen, damit sie auch den Herrn Jesus liebgewinnen. Pauline weiß, sie hat Papa und Mama, die sie lieb haben. Sie hat den Herrn Jesus, der sie auch lieb hat, der immer bei ihr ist. Und sie hat schon Freunde, die in diesem Moment gerade Weihnachtskinderschule feiern und bestimmt dafür reden, dass sie bald wieder gesund wird. Auf einmal ist Pauline richtig froh, sogar am Heiligabend im Krankenhaus.
Ihr Lieben, dann wollen wir mal hören, was Paulines Papa im Krankenhaus erzählt hat. Die Weihnachtsgeschichte, sie steht in Lukas 2, Vers 1 bis 20. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Das war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Landgouverneur in Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Und sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal der Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die der im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Das sagten die Hirten untereinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Und sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und was sie gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Lieben Geschwister, Heiligabend 2020, Corona-bedingt sicher anders als sonst. Und deshalb meine Frage: Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Um die Frage geht es seit Längerem in fast allen Medien. Wenn ich im Auto das Radio anmache, ständig die Frage: Wie können wir trotz der Beschränkungen richtig Weihnachten feiern? Da hörte ich jetzt vor kurzem, da war ein Mann aus Dortmund vor der Kamera. Ja, für ihn fehlte einfach der Weihnachtsmarkt in Dortmund. Ich bin noch nicht da gewesen, aber anscheinend war das so, da ist das so eine Tradition, dass jedes Jahr eine spezielle Tasse kreiert wird. Und dieses Jahr hatte er diese Tasse nicht. Und da wurde der gute Mann fündig und hat eine Tasse kreiert und hat es nicht Weihnachtsmarkt genannt, sondern Keihnachtsmarkt. Anscheinend hat die Tasse sogar Absatz gefunden. Ich habe mich gefragt, was ist denn überhaupt Weihnachtsstimmung? Wenn das nur ein behagliches Gefühl ist, dann kann es schnell kippen. Das sehen wir ja eben, haben wir auch bei der Pauline gesehen. Oder ist Weihnachten etwa doch mehr? Ich denke, da ist es wichtig, mal zu schauen, wie Weihnachten so ganz am Anfang, sozusagen wie das erste Weihnachtsfest gewesen ist. Wie war das damals mit der Weihnachtsstimmung? Beim Nachdenken darüber kamen mir drei Gedanken, die ich euch gerne weitergeben würde. Erstens, Weihnachten geschieht im Dunkel der Welt. Die Weihnachtsgeschichte, die uns Lukas berichtet, beginnt ja gar nicht so spektakulär. Sie beginnt mit einer politischen Entscheidung des damaligen römischen Kaisers. Volkszählung war angesagt. Warum? Ja, der römische Staat brauchte Geld, die brauchten Steuern. Und warum brauchten die so viel Steuern? Sie mussten ihren Staat finanzieren. Sie hatten die größte damals auf der Welt existierende Berufsarmee, keine Wehrpflichtigen. Die Armee kostete Geld. Dann war in Rom ein Riesenprunk, der Kaiserkult. Ja, wir wissen ja heute noch, Brot und Spiele waren da. Und da fiel mir ein, wisst ihr, wir heute, wir regen uns ja auch manchmal so ein bisschen auf, was so Spitzensportler alles verdienen. Wisst ihr, was der bestbezahlte Spitzensportler war? Heute ist es Michael Jordan, ein amerikanischer Basketballspieler, der hat im Laufe seines Lebens 2,2 Milliarden verdient. Der am meisten in Deutschland verdient hat, war Michael Schumacher, nur 1,2 Milliarden. Aber der am allermeisten verdient hat mit Sport, das war, hier muss ich mal den Namen immer mal angucken, Gaius Apuleius Diotes, ein römischer Wagenlenker. Nach heutiger Kaufkraft gerechnet, hat er in seinem Leben bei seinen 1490, glaube ich, Wagenrennen 10 Milliarden Euro verdient. Und das musste finanziert werden. Und wie war die Methode damals? Ganz klar, die Provinzen, die die Römer eingenommen hatten, die wurden ausgequetscht. Die hatten Geld zu liefern, Abgaben, Tribut zu zahlen und Sklaven. Und damit dem Kaiser keine Steuer entgingen, mussten die Untertanen sich in Steuerlisten eintragen lassen. Darüber wurde nicht diskutiert. Das Gebot machte auch keine Ausnahme für die besondere Situation von Josef und Maria, die hochschwanger war. Auch sie mussten den beschwerlichen Weg von Nazareth nach Bethlehem auf sich nehmen. Das Gebot war da und jeder hatte zu folgen. So war die Stimmung in den jüdischen Provinzen alles andere als festlich. Man war unter dem Joch der Römer, hatte Tribut zu zahlen und wer nicht folgte, wurde schnell bestraft. Damals war es an der Tagesordnung, dass Widerständler an der Straße gekreuzigt wurden. Frage: Weihnachtsstimmung? Zumindest, was man so langläufig darunter versteht. Verstanden hat, in diesem Umfeld? Schwer vorstellbar. Was war das Wichtigste, das die Menschen in dieser Situation brauchen? Sie brauchen Hoffnung, Hoffnung auf Besserung, Hoffnung, dass ihre Situation sich ändert. Nicht viel anders wie bei uns heute. Auch wir haben jetzt die Hoffnung, es gibt einen Impfstoff gegen Corona. Und hier unsere Pauline, die hatte die Hoffnung, ja, nächsten Tag komme ich mal wieder raus aus dem Krankenhaus. Und auch in der Weihnachtsgeschichte lesen wir immer wieder von Zeichen der Hoffnung. Und so bin ich bei meinem zweiten Gedanken. Im Dunkel der Welt keimt die Hoffnung auf. In den Berichten der Evangelien lesen wir immer wieder, dass die Juden damals die Hoffnung auf den Messias hatten. Viele hundert Jahre waren seit den Prophezeiungen der Propheten vergangen. Doch die Hoffnung hatte überlebt. Gott wird uns einen Erlöser schicken. Und diese Hoffnung bekommt neues Feuer. Zwar zunächst auf ganz kleiner Flamme bei einzelnen Menschen. Zum Beispiel bei der Maria. Maria, die die Botschaft bekam, dass sie den Sohn Gottes gebären sollte. Und Maria war jetzt, so würde man ja sagen, in guter Hoffnung. Oder die Weisen aus dem Morgenland, sie bekamen dieses Hoffnungszeichen vom Himmel, mit dieser Sternenkonstellation. Wir haben am Sonntag was davon gehört. Dass ein Erlöser, ein großer König geboren wird. Hoffnung. Oder 14 Tage nach der Geburt des Heilandes gingen die Eltern mit ihm in den Tempel und da war so ein alter Mann, der Simeon. Werden wir wahrscheinlich am Sonntag was von hören. Aber er erkennt in diesem kleinen Kind den Retter der Welt und hat die Hoffnung, die Gott selbst in diese Welt legt. Und so bricht sich die Hoffnung mitten im Dunkel der Welt in Verhältnissen, die alles andere als romantische Weihnachtsstimmung verheißt waren. Und warum? Wisst ihr, weil Gott selbst handelt. Der Ursprung für gute Weihnachtsstimmung, die liegt nicht in uns. Gott selbst macht Weihnachten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So steht es in Galater 4, Vers 4. Und dann bin ich bei meinem dritten Gedanken. Die Hoffnung wird Realität. Christ, der Retter, ist da. Weit weg vom Machtzentrum in Rom. Und auch nicht im Königspalast des Herodes in Jerusalem, sondern in einem Stall, wie der Retter der Welt geboren. Und wir bekommen das als erstes mit, zuerst natürlich Maria und Josef, die Eltern, die nach ihrer stressigen Reise zumindest ein Dach über den Kopf haben, im Stall, in einfachsten Verhältnissen. Und danach, Gott selbst ist am Werk. Sein Erlösungswerk wird bekannt gemacht durch Engel. Doch wem wird es bekannt gemacht? Nicht den Mächtigen der Welt, auch nicht den religiösen Führern der damaligen Zeit. Gott sendet sein Engel her zu den Hirten. Die bekommen die Botschaft als erste mitgeteilt. Euch ist heute der Retter geboren, Christus der Herr in Bethlehem. Ihr Lieben, stellen wir uns mal die Situation bildlich vor, wie es da war. Die Hirten sind da bei ihrer Herde in ganz normaler Routinearbeit. Vielleicht haben sie sich ein Lagerfeuer angezündet, dass sie ein bisschen warm hatten. Aber es hatte keiner von den Hirten gedacht, dass was besonders war in dieser Nacht. Und plötzlich wird es auf Tag hell. Und da steht dann in dieser Helle, steht dann auch noch ein Engel. Ja, dass denen der Schreck in die Glieder fährt, ist doch zu verstehen. Und das hat auch der Engel mitgekriegt. Und er sagt als erstes, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich verkündige euch große Freude. Ich bringe euch Evangelium, frohe Botschaft für euch. Bei euch fängt es an. Und dann geht die Botschaft weiter an andere Menschen. Euch ist der Retter geboren. Welch eine Botschaft. Und es kommt noch besser. Nachdem der Engel den Hirten gesagt hatte, wo das Jesuskind zu finden war, tritt die Menge himmlischer Heerscharen auf. Und was machen sie? Sie loben Gott. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und dann war sie da bei den Hirten. Weihnachtsstimmung. Und wie war die Weihnachtsstimmung aufgekommen? Gott kommt in die Welt und die Menschen freuen sich darüber und loben Gott. Und das sind die Zutaten zur Weihnachtsfreude. Und deshalb ist Weihnachtsfreude völlig unabhängig von der Situation, von widrigen politischen Umständen, unabhängig von Corona und unabhängig von der Örtlichkeit, auch bei Pauline im Krankenhaus. Und dann passiert was. Die Hirten setzen sich in Bewegung. Sie können da nicht bei ihrer Herde bleiben, nein. Sie wollen das sehen und sie finden dann das Jesuskind mit Maria und Josef, genau wie es der Engel gesagt hatte. Und sie loben Gott und bringen dann diese Botschaft weiter. Die Menschen, denen sie begegnen, erzählen sie es, was der Engel gesagt hatte. Die Botschaft muss weitergehen. Und danach, ja, die Hirten gingen wieder in ihren Alltag. Die Herden mussten weiter versorgt werden. Aber das Licht von Weihnachten hat das Leben verändert und eine völlig neue Perspektive der Hoffnung in ihr Leben gebracht. Und wir heute, wir wissen viel mehr über dieses Jesuskind. Dieses Kind wurde erwachsen und wurde Heiland und Retter der Welt, indem er für unsere Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha starb. Alles so, wie es die Propheten vorhergesagt hatten. Er wurde zwar nicht der Brotkönig und nicht der, der die Römer aus dem Land vertrieb. Diese Hoffnung vieler Juden wurde enttäuscht. Doch etwas viel Wichtigeres ist passiert. Er hat uns Menschen wieder den Himmel geöffnet. Was uns nicht möglich war, das hat er getan. Wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so kann auch bei uns trotz Corona wirkliche Weihnachtsstimmung aufkommen, weil Gott in Jesus in das Dunkel der Welt gekommen ist. Weil Jesus selbst die Hoffnung der Welt ist. Und weil alle, die an Jesus glauben, ewiges Leben geschenkt bekommen. Welch eine Perspektive auch an diesem heiligen Abend. Wir wollen unseren Heiland loben und ehren. Dann tritt auch bei uns die rechte Weihnachtsstimmung ein. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich bitte jetzt, dass noch zwei Geschwister mit uns beten.
Wir wollen dazu aufstehen, wie es geht. Vater im Himmel, wir wollen dir dafür danken, auch an diesem Abend, für die frohe Botschaft, die du uns geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Herr Jesus, wir wollen dir danken und die Ehre geben, dass du dich erniedrigt hast für uns. Du bist auf diese Erde gekommen als hilfloses Kind. Ja, bist verfolgt worden. Du bist ans Kreuz gegangen, hast unsere Sünde und Schuld dargetragen. Wir wollen dir danken dafür, dass wir uns nicht nur erinnern dürfen, sondern dass wir wissen dürfen, du bist der lebendige Herr, du bist gegenwärtig auch heute Abend hier. Dafür preisen wir dich, geben dir die Ehre. Wir wollen uns dir immer wieder neu anvertrauen, auch unsere Alten und Kranken. Wir wollen dir danken, dass du nicht gebunden bist an Raum und Zeit, sondern überall gegenwärtig. Hab Dank dafür. Wir preisen dich und loben deinen Namen. Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Alles das, was der Vater dir geschenkt hatte als Sohn, du hast es drangegeben, nur deswegen, um uns aus unserer Verlorenheit zu retten. Und wir waren verloren und wir wären noch immer verloren, wenn du nicht herabgekommen wärst, wenn du dich nicht selbst erniedrigt hättest. Und so stehen wir staunend vor dem, was vor gut 2000 Jahren geschehen ist und danken dir dafür, dass du das auf dich genommen hast. Und so beten wir dich an, loben dich und preisen dich. Amen.
Ich möchte nur ein Segenswort lesen. Auch dazu möchte ich bitten, aufzustehen. Und anschließend hören wir noch auf ein bekanntes Weihnachtslied. Zuletzt, liebe Geschwister, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Habt einerlei Sinn. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.